Menti Salis.
Gemeinsam psychisch gesund.
Hallo und herzlich willkommen bei Menti Salis, gemeinsam psychisch gesund, der Kooperationssendung von Radio 98.1 und der Initiative Gemeinsam für psychische Gesundheit, kurz GPG. Ihr hört uns immer 14-tägig, sonntags um 20 Uhr live im Radio bei Radio 98.1 oder dann als Podcast in der Mediathek der Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern oder auch bei Spotify. Heute für euch am Mikrofon ist Selina Meyer. Heute geht es weiter mit unserer thematischen Reihe zur Verfahrensvielfalt in der Psychotherapie, denn es gibt in Deutschland recht viele Verfahren, die anerkannt sind und somit von der Krankenkasse übernommen werden. Und wir wollen euch da ja diese Vielfalt vorstellen und genauer gesagt alle Verfahren abseits von der kognitiven Verhaltenstherapie vorstellen, weil die recht bekannt ist und die auch in den Universitäten ganz klar dominiert in der Lehre und in der Ausbildung. Und die erste Sendung dazu haben wir vor ungefähr einem Monat gemacht zur systemischen Therapie. Dazu habe ich Kerstin Nerse-Dittrich interviewt, sie ist systemische Therapeutin aus Berlin. Und heute soll es um die sogenannte Gesprächspsychotherapie gehen. Das Verfahren wurde von Carl Rogers entwickelt, der ein sehr einflussreicher US-amerikanischer Psychologe und Psychotherapeut war. Und er hat sich der humanistischen Psychologie verschrieben. Und um dieses Verfahren, Gesprächspsychotherapie, was er entwickelt und auch selber praktiziert hat, soll es heute gehen. Und dazu spreche ich mit Jana Lammers. Sie ist Diplompsychologin und psychologische Psychotherapeutin und hat eben ihre Ausbildung in der Gesprächspsychotherapie gemacht. Und ihr werdet unter anderem erfahren in dem Gespräch, warum es eigentlich besser wäre, personenzentrierte oder klientinnenzentrierte Psychotherapie zu sagen, anstatt Gesprächspsychotherapie. Aber wir reden auch noch über viele weitere Sachen. Ihr werdet erfahren, was die Gesprächspsychotherapie abgrenzt von den anderen Verfahren, was so die Haltung dahinter ist, den Menschen gegenüber. Und Frau Lammers berichtet auch eine ganz persönliche Erfahrung, eine schwierige Situation, die sie mal hatte mit einem Patienten und wie sie damit umgegangen ist und wie sie da trotzdem authentisch geblieben ist als Therapeutin. Es war ein sehr anregendes Gespräch, das ich mit Frau Lammers geführt habe, und ihr war es im Nachgespräch nochmal wichtig zu betonen, dass es ihr im Allgemeinen immer um die Haltung zum Menschen geht in der Therapie. Und dass sie die Welt nicht irgendwie naiv oder irgendwie ideal sieht, sondern sie schon die Probleme wahrnimmt und es ihr aber immer um eine besonders wertschätzende Haltung den Menschen gegenüber geht. Ich möchte jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen, deshalb wünsche ich euch viel Spaß bei dem Interview und sag tschüss und bis zum nächsten Mal bei Menti Salis.
Hallo Frau Meyer, ich heiße Jana Lammers, ich bin Diplompsychologin und ausgebildete psychologische Psychotherapeutin mit Fachkunde in Gesprächspsychotherapie. Und im Anschluss an die Approbation und Fachkunde in Gesprächspsychotherapie habe ich noch eine Psychotraumatherapie-Ausbildung bei der Deutschen Gesellschaft für Psychotraumatologie absolviert, um mein Tätigkeitsfeld im Rahmen der deutschen Berufspolitik im Moment zu erweitern.
Heute soll es ja um die Gesprächspsychotherapie und Ihre Praxis als Therapeutin gehen. Deshalb würde ich Sie zum Einstieg gerne fragen, warum Sie sich für eine Ausbildung in der Gesprächspsychotherapie entschieden haben und nicht für ein anderes Verfahren.
Da, über diese Frage habe ich im Vorfeld nachgedacht. Sie hatten mir ja einen Ausblick gestellt, was Sie in etwa fragen werden. Ich denke, es ist so, dass ich ein Psychotherapieverfahren ja nur auf die Frage prüfen kann, was passt zu mir oder was entspricht mir und meinen Vorstellungen vom Menschenbild her, oder auch, wie würde ich selber, wenn ich Patient werden würde, wenn ich selber mal in der Psychiatrie akut sein müsste, wie würde ich behandelt werden wollen? Und tatsächlich ist für mich das gesprächspsychotherapeutische Vorgehen halt gekennzeichnet durch den Versuch des Gegenübers, zunächst einfach zuzuhören und zu erfassen, was das Anliegen des Patienten ist. Und mir ist, glaube ich, wichtig, der Begriff der Empathie, der ja sehr weit genutzt wird, dass das wirklich nochmal etwas anderes ist, als so allgemein darunter verstanden wird. Also der Versuch, wirklich zu verstehen, zu versuchen zu verstehen, was mein Gegenüber bewegt und auch aus welchem Blickwinkel er auf sich selber als Person schaut, also den sogenannten inneren Bezugsrahmen einer Person zu versuchen zu verstehen, ist sehr viel mehr als das, was so landläufig unter Spiegeln oder auch Validieren oder so vielleicht gemeint wird oder verstanden wird. Also der Empathiebegriff sozusagen und diese Vorstellung, wie hätte ich es gerne oder wie bräuchte ich es auch, wenn ich Patient geworden wäre, damit ich in eine Verfassung kommen kann, in der ich überhaupt darüber nachdenken kann, laut, was mein Thema ist oder mein Anliegen, mein Problem, also wie ich selber damit umgehen
Sie
kann.
Haben gerade
das
gesagt,
mir
dass
gerade
der
geht, wie es mir
Empathiebegriff
geht.
in der Gesprächspsychotherapie noch viel umfassender ist, als wenn man den so umgangssprachlich benutzt. Was gehört denn da alles noch dazu zur Empathie?
Also es ist, wie gesagt, wirklich der Versuch, zunächst durch Zuhören sich einzufühlen in das Erleben des anderen und das, was ich meine, zu verstehen, sozusagen auch mit einem meinen eigenen Worten und teilweise auch über das bis dahin vielleicht dem, der das Thema hat, bewusst Zugänglichen hinaus ein Verstehensangebot zu machen. Und das eigentliche, der eigentliche Prozess entsteht dann, wenn ich es schaffe, dass der Patient reagiert auf das, was ich ihm als Verstehensangebot entgegenbringe und dann auch klar sagt, an der Stelle ist es so oder fühle ich mich verstanden? Und dann kommt da eine Ausdifferenzierung, was ist es, in dem er sich verstanden fühlt oder sein Erleben? Oder aber auch genauso, wenn ich da haarscharf daneben liege, wenn der Patient anfängt zu sagen, nein, so ist es nicht, sondern ich erlebe es so. Und was da passiert, ist eben, dass die sogenannte Selbstexploration des Patienten angeregt wird. Und im Grunde ist dieses Beziehungsangebot der Gesprächspsychotherapie vor allen Dingen mit der Aufgabe im Hintergrund, dass wir die Selbstexploration des Patienten fördern. Also, dass sich dem eigenen Erleben zuwenden und das anfangen, mehr in Worte zu fassen und dadurch auch bewusster zu kriegen.
Hatten Sie denn schon in Ihrem Psychologiestudium eine Tendenz zur Gesprächspsychotherapie?
Also ich habe in Trier studiert und ich habe relativ schnell studiert, weil ich gerne nach Hause wollte. Ich komme aus Hamburg und ich bin, denke ich, mehr geprägt davon, dass in Hamburg immer eine Hochburg der Gesprächspsychotherapie gewesen ist und dass ich mir dessen auch schon im Laufe des Studiums sehr bewusst geworden bin, sodass ich nicht im eigentlichen recht von mir auch kurz gestalteten Studium in Trier das für mich gefunden habe, sondern ich habe auch tatsächlich, das ist wichtig, ich habe mein Diplom schon 1993 gemacht. Ich habe dann zunächst gearbeitet. Ich bin in der Industrie tätig gewesen, in der Personalentwicklung und habe da gemerkt, dass mir der klinische Teil fehlt sozusagen. Dann hatte ich im Psychotherapiestudium in dem Sinne halt oder in meinem Studium bis zum Diplom hin wenig von gelernt. Und ich das Bild hatte, das ist eigentlich das, was Menschen erwarten, wenn sie mit einer Psychotherapeutin sprechen und das auch, was mir fehlte. Und das heißt, dann zwei Kinder später, 2005 sozusagen, habe ich dann das postgraduale Studium Psychotherapie Ausbildung angefangen. Mit 10 Jahren Pause fast, 8 Jahren Pause, 5 Jahren Berufstätigkeit und 8 Jahren Pause. Für mich war es ideal. Die Kinder brauchten mich nicht mehr so sehr und ich konnte mich inhaltlich weiterentwickeln.
Ja, Sie haben ja gerade schon die Empathie als zentrales Merkmal Ihrer Arbeit angesprochen. Was gibt es denn noch für weitere wichtige Merkmale der klientenzentrierten Psychotherapie?
Also allgemein bekannt sind ja die Begriffe Empathie, Kongruenz und bedingungsfreie positive Beachtung oder früher immer unbedingte Wertschätzung eher genannt. Ich würde das gerne einbetten. Also ich beziehe mich sehr auf die sogenannten 6 notwendigen und hinreichenden Bedingungen für einen therapeutischen Veränderungsprozess. Und das ist in Kurzform zusammengefasst das, was Carl Rogers, der ja wirklich als allererster Psychotherapieforschung gemacht hat, als seine Forschungsergebnisse abstrahiert dargestellt hat. Und ich würde Ihnen die vielleicht einfach mal nennen wollen, wenn das in Ordnung ist. Also die erste Bedingung bei Carl Rogers oder für den psychotherapeutischen Veränderungsprozess Notwendiges ist, dass es gelingt, dass zwei Menschen in einen psychologischen Kontakt kommen. Also es gibt einen Therapeuten und einen Klienten oder hier im Krankensystem gesprochen Patienten. Und die erste Bedingung, die eben oft auch übersehen wird, ist, ist es überhaupt möglich, ein Kontaktangebot sozusagen nicht nur zu machen, sondern auch mein Gegenüber sozusagen zu erreichen damit. Dann braucht es tatsächlich einen Patienten, der in dem Sinne ein Thema hat. Wir nennen das eine Inkongruenz, also der eine eine psychische Problematik fühlt oder ein Anliegen hat, was Menschen meistens nur merken in irgendeiner Form von Anspannung oder Angst, also dass sie mit Erfahrungen, die sie machen oder Symptomen, die sie ausgebildet haben, Probleme haben. Und dann wird in diesem therapeutischen Beziehungsangebot vor allen Dingen definiert auch, was eben der Therapeut in der Folge versuchen sollte, im Beziehungsangebot dem Patienten gegenüber umzusetzen. Und das ist eben mehr etwas, wenn es gelingt, dass der Therapeut so ist, dann kann es sein, dass es etwas ermöglicht im Patienten. Also es braucht einen Therapeuten, der in dieser Beziehung möglichst kongruent ist, also sich seiner eigenen Erlebensweisen und Gefühle auch dem Patienten gegenüber klar werden kann. Es ist wichtig, dass ich versuche, als Therapeut bedingungsfrei positiv beachtend zu sein, also den Patienten in seinem Erleben so anzunehmen, ohne ihn zu bewerten, wie er fühlt. Das sind beides, die Kongruenz und auch die bedingungsfreie positive Beachtung, ähnlich komplexe Begriffe wie die Empathie, vielleicht sogar komplexer. Und der fünfte Schritt ist dann das empathische Verstehen. Also der Therapeut versucht, den Klienten oder Patienten in seinem inneren Bezugsrahmen empathisch zu verstehen. Und das sechste, und das ist das Allerwichtigste, die sechste Bedingung ist, und der Versuch des Therapeuten kommt zumindest in Ansätzen beim Patienten an. Also der Patient kann dieses therapeutische Angebot in Ansätzen wahrnehmen. Und diese Einbettung in die erste und sechste Bedingung ist ganz, ganz wichtig, ne? Also es ist verkürzend zu sagen, wir brauchen einen Therapeuten, der ist empathisch und kongruent und bedingungsfrei positiv beachtend. Sondern Rogers hat auch in seiner Weiterentwicklung immer deutlicher gemacht, auch in seiner Umbenennung, also es war mal ursprünglich der Betonung auf das Non-Direktive sehr, hin zum personenzentrierten Client-Centered im Englischen. Es geht um die Frage, was kommt bei der Person, bei meinem Gegenüber, beim Patienten an.
Okay, ich würde das nochmal kurz zusammenfassen für die HörerInnen. Das heißt, es gibt diese sechs notwendigen und hinreichenden Bedingungen für die Therapie. Zunächst mal braucht es eine gute therapeutische Beziehung als Basis, damit sich das Thema oder der Konflikt des oder der Patientin äußern kann, also die sogenannte Inkongruenz. Die Therapeutin muss aber selber kongruent, also authentisch sein, damit das Thema der Patientin sich öffnen kann. Und dann schenkt die Therapeutin dem Patienten die bedingungsfreie positive Beachtung und genau versucht, das Thema zu verstehen, also empathisch zu sein. Und dann als letzten Schritt kommt dieser Versuch, des Therapeuten empathisch zu sein, dann hoffentlich bei dem Patienten an. Und dann ist die Therapie erfolgreich. Und noch eine Rückfrage zu Begrifflichkeiten. Sie hatten gerade schon gesagt, im Englischen sagt man client-centered, aber in der deutschen Versorgungsgesellschaft sagen wir ja meistens PatientInnen. Was sagen Sie? Sagen Sie KlientInnen oder PatientInnen zu den Menschen, die zu Ihnen kommen?
Also Rogers sprach von Klienten und wenn ich, was ich auch tue, im Coaching arbeite, dann spreche ich und denke ich auch eher über Klienten. Der Unterschied sozusagen ist eben dieses Gefühl oder diese Haltung, auf Augenhöhe dem anderen zu begegnen. Ich bin nicht der Experte für die Probleme des anderen, sondern ich bin sehr interessiert daran, was der Patient oder Klient selber über seine Probleme denkt und fühlt, denn niemand weiß es genauer und kann es auch wissen als er. Aber da wir uns ja sehr bemühen darum, Teil des deutschen Versorgungssystems der Krankenkassenversicherung zu sein, haben wir schon vor 20 Jahren angefangen, auch sozusagen nicht nur von Patienten zu sprechen, sondern auch zu denken. Wir haben auch angefangen, auch störenspezifische Ansätze zu formulieren, zu teilen, lösen uns davon auch wieder. Aber ich denke sozusagen, es sind zwei unterschiedliche Hintergründe. Von der Haltung her begegne ich meinem Patienten eher auf Augenhöhe. Und das ist im Kern der Ursprung, warum wir von klientenzentriert und nicht von patientenzentriert gesprochen haben.
Sie haben es auch gerade schon durchblicken lassen, dass, ob man jetzt Klientin oder Patientin sagt, sehr viel damit zu tun hat, wie man die Person wahrnimmt, die vor einem sitzt. Wie ist denn so allgemein das Menschenbild des klientenzentrierten Paradigmas?
Also es ist das humanistische Paradigma, also es ist das humanistische Menschenbild. Und im humanistischen Menschenbild wird ganz stark davon ausgegangen, dass der Menschen eine innewohnende Tendenz der Entwicklung voran gesetzt ist, gegeben ist. Also die sogenannte Aktualisierungstendenz ist das Einzige, was als Axiom gesetzt ist, sozusagen. Das ist lange gar nicht beweisbar gewesen. Rogers wurde noch sehr belächelt für sein Menschenbild und die Annahme einer Aktualisierungstendenz. Das sind auch Begriffe, die er schon von anderen Kollegen, die das auch gedanklich schon entwickelt hatten, übernommen hat, unter anderem auf jeden Fall von Goldstein, der sprach immer von der Aktualisierungstendenz. Ist aber später im Grunde in der biologischen Grundlagenforschung ganz klar belegt worden. Also wenn wir sozusagen gucken, wie ein Baum es aus dem Asphalt heraus schafft, seine Wurzeln so auszubreiten, dass er am Leben bleiben kann, dann kriegen wir ein Gefühl dafür, was mit Aktualisierungstendenz auch in der, also nicht nur bezogen aufs Menschliche gemeint ist. Und ganz wichtig für den Menschen und das Selbstkonzept ist die sogenannte Selbstaktualisierung. Also wir Menschen haben eine Entwicklungstendenz voran und versuchen auch konstruktive Lösungen zu finden. Das ist immer meine Antwort auch auf die Frage, was heißt das denn? Der Mensch ist gut. Der Mensch ist unter guten Bedingungen gut. Also unter diesen Bedingungen, die wir eben genannt haben, den sechs notwendigen Hinrechenbedingungen, ist er in der Lage, der Mensch ist ein soziales Wesen und entwickelt sich konstruktiv voran, wenn die Möglichkeiten dafür gut sind. Und ich denke, also ganz wichtig ist mir noch der Motor, nenne ich es inzwischen, der Selbstkonzeptentwicklung ist das wirklich grundlegendste Bedürfnis des Menschen, nämlich das nach bedingungsfreier, positiver Beachtung. Also, wenn Sie mit Kleinstkindern, Babys Kontakt haben, merken Sie enorm, wie Kinder auf Sie ausgerichtet sind und auch schnell verzweifeln, wenn sie sich nicht mehr wahrgenommen und verstanden und angenommen fühlen. Und da ist dieses Stillface-Experiment immer für mich was ganz Wichtiges, was vielleicht Ihnen bekannt ist. Also, wo Mutter und Kind dargestellt sind und die Mutter einfach die soziale Interaktion einstellt auf Aufforderung des Leiters dieses Experiments und wie das Kind sehr verzweifelt versucht, die Aufmerksamkeit der Mutter wieder zu erlangen und auch wirklich schnell in Panik gerät. Und das nehme ich als Beleg tatsächlich für die bedingungsfreie, als das grundlegende Motiv und Bedürfnis des Menschen nach bedingungsfreier, positiver Beachtung.
Okay, dann lassen Sie uns mal ein bisschen mehr in die Praxis schauen, in die therapeutische Praxis. Welche speziellen Methoden werden denn in der Gesprächspsychotherapie angewendet im Kontakt mit den PatientInnen?
Das ist eine nicht ganz unkomplizierte Frage für mich, weil wenn ich unterrichte, der eigentliche Erfolg für mich darin liegt, wenn die Studierenden am Ende verstanden haben, dass wir eben keine Methoden und Techniken haben, sondern dass wirklich das therapeutische Beziehungsangebot das ist, worum es geht. Also wir gestalten nicht eine gute Beziehung, um dann auf der Basis von Vertrauen oder so anzufangen, unsere Interventionen zu platzieren, sondern wir arbeiten wirklich mit diesem Beziehungsangebot. Und immer wenn wir merken, wir rutschen ab in Beratungsversuche, dann ist es ganz wichtig zu merken, dass wir in dem Moment eigentlich eine Schwierigkeit als Therapeut haben, weiter darauf zu vertrauen, dass das Beziehungsangebot, was wir zu machen haben, das eigentlich gesundheitsfördernde ist aus Sicht der Gesprächspsychotherapie. Also was ich auf jeden Fall immer thematisiere, vielleicht sage ich es mal so, ich glaube, also ich spreche immer über den inneren Bezugsrahmen. Also es ist so, wenn ich einen Patienten ein Stück weit kennengelernt habe, es ist immer zunächst eine offene Frage. Also was führt Sie zu mir oder worüber möchten Sie sprechen? Wenn ich psychotherapeutisch arbeite, mache ich ja auch eine Probatorik, da mache ich natürlich auch immer eine ausführliche biografische Anamnese. Aber wenn wir an den Punkt kommen, wo es darum geht, dass die Ziele auch formuliert sind, also was soll durch die Therapie, wenn sie erfolgreich wäre, sich für den Patienten verändern, das erhebe ich immer auf drei Ebenen. Zum einen auf der Symptomebene, aber auch auf der Ebene der Frage, wie würde sich die eigene innere Haltung mir gegenüber zu mir verändern, wenn die Therapie erfolgreich wäre? Und als dritten Schritt, was wäre auch im Kontakt mit anderen Menschen dann anders? Dann wird es greifbar. Und spätestens dann ist es so, wenn der Therapieprozess hat dann schon lange begonnen, meistens logischerweise, weil sonst hätte sich auch gar keine Hoffnung entwickelt, dass das, was wir da gemeinsam versuchen, einen Erfolg haben kann. Ich fokussiere immer auf die Frage der Bewertung der eigenen Gefühle. Das ist der sogenannte innere Bezugsrahmen. Also welche inneren Standorte nimmt ein Mensch seinem eigenen Erleben gegenüber ein? Man kann auch immer sagen, welche Gefühle machen mir die Gefühle, die ich habe? Also, ne, der Phobiker, der Platzangst hat und nicht ins Kino kann, der sich also gehen kann, weil er sich also nicht dem nicht aussetzen kann, der schämt sich dafür. Also es geht dann um die Scham. Das ist die Ebene, das ist der innere Bezugsrahmen. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich erlebe, dass es sich immer entwickelt, fast immer entwickelt, dass das Thema wird auch durch das, was der Patient schildert. Ich mache natürlich auch Erklärungen zu meinem allgemeinen Vorgehen zu Beginn der Probatorik. Und ich glaube, ich möchte nochmal zurückkommen auf die allgemeinen Wirkfaktoren von Psychotherapie. Ein Element, was allen bewusst ist, es muss ein Erklärungsprinzip geben, was sozusagen der Therapeut anbietet und was auch zu den Vorstellungen des Patienten passt. Und insofern also arbeite ich mit dem Erklären meines Vorgehens. Also soweit es notwendig ist. Im Grunde fasse ich es möglichst kurz, damit es sich im Patienten entwickeln kann. Die fangen an zu sagen, ich fange an, mich anders zu beobachten. Ich fange an, anders über mich nachzudenken. Ich fange an, mich in Gedanken mit ihnen zu unterhalten. Das sind richtig gute Entwicklungsprozesse. Ich muss mal ganz kurz gucken mit den Methoden. Also es ist mir ganz wichtig, es ist wirklich eine innere Haltung, die wir entwickeln oder haben, versuchen anzubieten. Und wir sind schon non-direktiv. Also wir steuern den Prozess nicht, zumindest in der klassischen Gesprächspsychotherapie.
Ja, das ist ja schon ein sehr großer Unterschied, gerade im Vergleich zur kognitiven Verhaltenstherapie. Also, dass es nicht so wirklich spezielle Methoden gibt und auch dieses non-direktive Vorgehen. Gibt es denn sonst noch irgendwelche anderen Unterschiede zu der KVT oder zu anderen Psychotherapieverfahren?
Ich denke tatsächlich, jetzt muss ich mal ganz kurz meine Brille aufsetzen und gucken, ob ich mir hier irgendwas notiert habe, was mir gerade nicht einfällt. Also es ist das Vertrauen in die Aktualisierungstendenz. Ich denke, das ist wirklich das Hauptmerkmal und vielleicht auch der Hauptunterschied. Also, und das ist etwas, was ich gelernt habe. Das ist durch Erfahrung in der Therapie wirklich etwas, was mir hilft, dass ich mehr Vertrauen und Sicherheit haben kann, weil ich das erlebt habe im therapeutischen Prozess, dass Menschen tatsächlich ihre eigenen Wege finden. Also wenn ich merke, dass der Patient das Beziehungsangebot in der Form für sich nutzt, dass er wirklich aktiv mehr über sich und sein inneres Erleben spricht und auch die Qualität innerhalb der Selbstexploration, also wie viel spreche ich über mich sozusagen, das ist ein Kriterium, an dem ich gut sehen kann, ob sich ein hilfreicher Prozess entwickelt oder nicht. Da ich mit selbstzahlenden Patienten bearbeite, ist es eh ganz anders. Die Menschen kommen nicht mehr, wenn es ihnen nicht hilft, wenn sie es selbst bezahlen müssen. Ja.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das auch ein recht großer Unterschied ist, ob die Menschen selber für ihre Psychotherapie bezahlen oder ob die Krankenkasse das übernimmt. Weil wenn man selber zahlt, dann wird man sich ja schon entschieden haben oder wird man schon gemerkt haben, dass ein großes Leiden da ist.
Das ist ganz relevant. Also, dass der Patient einen Leidensdruck fühlt und auch selber eine eigene Motivation hat zur Veränderung. Wobei ich jetzt vielleicht es verkürze darauf, dass es, also trotzdem sind es Effekte, die sind nicht nur in meiner spezifischen Situation beobachtbar. Ne? Das ist einfach nur eine Aussage über mich selber gewesen. Also bei mir ist es so. Wobei ich ein breites Arbeitsfeld inzwischen habe. Ich arbeite nicht nur mit selbstzahlenden Patienten. Ich bin in der Berufsgenossenschaft über die Psychotrauma-Ausbildung auch Psychotherapeutenverfahren dabei. Und wie gesagt, ich mache Coaching für die Mitarbeiter vom TÜV hier im Nord, also TÜV Nord und im Norden, wollte ich sagen. Ja, genau.
Denken Sie, dass diese Besonderheit der Gesprächspsychotherapie, also die Haltung gegenüber dem Menschen, dazu führt, dass es einige psychische Krankheiten gibt, die damit besonders gut behandelbar sind?
Ich will mal auf zwei Ebenen antworten, das ist jetzt ein bisschen durcheinander. Also ja, ich denke, jede Form von Beziehungsstörung können wir sehr gut behandeln. Das sind auch die Persönlichkeitsstörungen. Ich selber behandle auf jeden Fall Depressionen. Ich habe auch Patienten mit Angstproblematik. Ich habe, wie gesagt, auch viel mit Psychotrauma zu tun und vielen Formen von Anpassungsstörung. Aber das Feld ist sehr, sehr weit. Also was ich gelernt habe in meiner psychiatrischen Ausbildung sozusagen oder in meinem PIA-Jahr in der Psychiatrie, dass es Situationen gibt, wo es eine medikamentöse Behandlung braucht. Und das finde ich auch sehr wichtig zu trennen. Aber darüber hinaus ist meine Erfahrung, dass wir jede Form von Störung gut behandeln können, auch mit dem klientenzentrierten Vorgehen.
Vielleicht auch nochmal andersrum gefragt, denken Sie, dass es bestimmte psychische Krankheiten gibt, die nicht mit der klientenzentrierten Therapie behandelt werden können oder dass es da gewisse Kontraindikationen gibt? Ein Beispiel, was mir vorhin eingefallen ist, als wir darüber gesprochen haben, dass es wichtig ist, dass die Klientinnen auch erkennen, wo ihr Thema, wo ihr Problem liegt, dachte ich, dass es ja sehr wichtig ist, auch eine Krankheitseinsicht zu haben, also genau das zu sehen, wo das Problem liegt. Und wie würden Sie damit umgehen, wenn das bei einem Mensch, mit dem Sie arbeiten, noch nicht vorhanden ist?
Ich denke, ehrlich gesagt, Krankheitseinsicht braucht es immer. Und es gibt natürlich Störungen, wo die Krankheitseinsicht nicht voll gegeben ist. Ganz schwierig sind natürlich Menschen mit akuten Psychosen oder Wahnvorstellungen. Ich denke aber, da ist ganz wichtig, da möchte ich auf zwei Ebenen antworten. Zum einen diese saubere Trennung zwischen, ist ein Mensch überhaupt ansprechbar für ein Beziehungsangebot oder braucht es erstmal einige medikamentöse Behandlung? Und da finde ich auch ganz wichtig zu gucken. Also die Zusammenarbeit sozusagen mit der Medizin ist mir an der Stelle schon sehr wichtig. Wenn aber ja oft uns eigentlich gesagt wird, für akute Psychosen seid ihr ja wohl nicht die Richtigen, möchte ich darauf hinweisen, dass gerade im Universitätsklinikum in Eppendorf es immer eine sehr erfolgreiche Psychosenambulanz gegeben hat und es auch ja eine Weiterentwicklung der Gesprächspsychotherapie oder des personenzentrierten Ansatz. Es gibt die sogenannte Prätherapie und die Prätherapie definiert, wie ich eben versuchen kann, in Kontakt zu kommen mit jemandem, der gerade ein dissoziatives Geschehen hat oder eben psychotisch eingebunden ist mit seiner Aufmerksamkeit. Also ich denke, ich kann in jedem Fall dem Patienten gegenüber nur sehr sorgsam und vorsichtig begegnen und gucken, wo ich ihn erreichen kann. Das wäre die erste Bedingung. Also es entsteht ein psychologischer Kontakt.
Okay, und heißt das Prätherapie deshalb, weil es in diesem Stadium noch keine gefestigte therapeutische Beziehung gibt? Oder was ist damit gemeint?
Weil es auch nonverbal geschieht zu allergrößten Teilen. Ich finde, dass ich es nicht detaillierter beschreiben kann, aber ich hatte eine Fortbildung bei Dion von Werde, die mich sehr beeindruckt hat, der einfach deutlich gemacht hat, wie er teilweise über Stunden bei Patienten sitzen muss und deutlich machen muss, ich bin da, ich nehme dich wahr, du sitzt dort, ich sehe, dein Augenwimper zuckt, ich sehe, du guckst mich an, ich sehe, du guckst mich nicht an, um irgendwann das Erstarrte zu lösen und in Kontakt zu kommen.
Um darauf nochmal einzugehen, ich habe mich gefragt, wie Ihnen Ihre klientenzentrierte Ausbildung geholfen hat, mit schwierigen Situationen in der Therapie oder im Kontakt mit Patientinnen umzugehen und ob Sie vielleicht ein Beispiel nennen könnten.
Ja, darüber habe ich nachgedacht. Sie fragen ja erstmal nach der positiven Variante. Also was hat es geholfen, logischerweise? Ich denke, mir hilft es auch im Rahmen dieser Ausbildung, diese Haltung, die ich sozusagen gerne haben wollte, auch Stück für Stück immer weiter in mir zu entwickeln. Und was mir auf jeden Fall geholfen hat, ist eine Unterrichtssequenz, wo es mal vergleichend einander gegenübergestellt wurde, was würde in einem bestimmten Fallbeispiel ein Tiefenpsychologe wahrscheinlich sagen, was würde ein Verhaltenstherapeut eventuell sagen und was würde ein Gesprächspsychotherapeut eventuell sagen. Und es hat mich rausgeholt aus dem gefühlten nicht ganz zufrieden sein mit diesem, ich habe eben keinen Werkzeugkasten oder ich habe eben keine Sicherheit. Also ich brauchte diese Erfahrungen, um das, was ich theoretisch schon gut und richtig fand, auch wirklich zu erleben, was es in der Anwendung bedeutet. Und ich komme aber jetzt mit einem Beispiel, wo ich mir im Grunde keine Lorbeeren zunächst verdient habe, aber wo es mir sehr geholfen hat, mich dann selber besser zu verstehen. Also ganz zu Beginn meiner Ausbildung hatte ich einen Patienten, der im Nachhinein stellt sich heraus, schwer persönlichkeitsgestört war, und zwar auf zwei Ebenen, also nicht nur abhängig, sondern auch narzisstisch gestört. Und das Narzisstische habe ich lange gar nicht wahrgenommen. Das hat mir vielleicht auch geholfen, sein vieles Reden, der Mensch hatte immer einen hohen Redebedarf, so auszuhalten. Aber es gab einen Moment, wo der angefangen hat, immer zu sagen, meine Ehefrau, die hat so einen unglaublich wichtigen Job, die ist Finanzberaterin hier im Norden bei einem Arbeitgeber, der unendlich wichtig ist und ich muss mich darauf verlassen können, dass alles, was ich Ihnen hier erzähle, unter uns bleibt. Und jetzt breche ich ja gerade in Anführungszeichen hier die Schweigepflicht. Und ich habe zu ihm gesagt, wissen Sie was, Herr XY, wenn mich das wirklich interessiert, dann gehe ich zum Friseur und lese eine Klatschzeitung. Und das war natürlich gar nichts, was man im Rahmen eines gesprächspsychotherapeutischen Beziehungsangebots erwarten würde von mir. Da habe ich einfach die Geduld verloren. Also da habe ich mich provozieren lassen. Und in der Supervision ist halt deutlich geworden, das war etwas, was ich machen musste, um meine eigene Kongruenz wiederherzustellen, zumindest also auf eine Ebene zu kommen von, ich begegne Ihnen als Mensch und ich versuche Ihnen zuzuhören, aber bitte strapazieren Sie meine Geduld nicht zu sehr. Und ich bin natürlich aber in dem Moment nicht empathisch verstehend gewesen. Ich habe nicht geguckt, was bedeutet das für ihn? Warum muss er das mir so sagen? Also ich bin nicht auf ihn und seinen inneren Bezugsrahmen eingegangen. Und ich war auch nicht bedingungsfrei positiv beachtend. Insofern war auch meine Supervisorin nicht besonders beglückt zunächst oder hat tatsächlich gesagt, das hast du wirklich gesagt. Aber in der Folge bin ich mir dessen eben bewusster gewesen, dass es für mich eine unglaubliche Aufgabe ist, da geduldig zu bleiben. Und tatsächlich habe ich auch erlebt durch dieses vielleicht, weil ich als Mensch einmal in Erscheinung getreten bin über das hinaus, was ich sozusagen wirklich, also ich betrete immer als Mensch in Erscheinung in diesem Kontakt, ne? Aber ich musste diesen Part von mir auch einmal ausdrücken. Und danach habe ich den Eindruck gehabt, hat der Patient das nicht mehr so gemacht. Also der hat, das ist, hat auch was verändert, dass ich deutlich gemacht habe, an der Stelle ist auch für mich eine Grenze. Und wenn ich weiter kongruent sein möchte und mich ihnen zuwenden können möchte, dann ist das für mich so der Punkt, wo Stopp ist. Und insofern hat es mir vielleicht an der Stelle doch geholfen, das Verständnis da auch für mich selber zu entwickeln.
Ja, vielen Dank für dieses Beispiel. Ich finde, das ist auch ein sehr schönes Beispiel dafür, dass Sie in Ihrer Rolle als Therapeutin kongruent geblieben sind und trotzdem Mensch geblieben sind.
Ich muss unbedingt authentisch sein, ne? Also ich muss unbedingt versuchen, kongruent zu sein. Und wie gesagt, ist die Möglichkeit, das im Inneren zu tun, also denkend auf einer zweiten Ebene, sich selber zuzuwenden und beim Patienten zu bleiben, das entwickelt sich, denke ich, auch über die Erfahrung.
Wir haben ja jetzt schon viel über Kongruenz und Authentizität bei Therapeutinnen gesprochen. Und mich würde noch interessieren, was es denn sonst noch für Kompetenzen gibt, die angehende Gesprächspsychotherapeutinnen mitbringen sollen oder die so im Laufe der Ausbildung erworben werden als Handwerkszeug für die Therapie.
Also ich denke, es geht um die schon erwähnte Komplexität dieser Begriffe. Und es geht darum, die Psychotherapieforschung guckt ja inzwischen allgemeiner, nicht? Es gibt die Erkenntnis, es gibt erfolgreiche Therapeuten und es gibt weniger erfolgreiche Therapeuten. Und wir gucken, glaube ich, langfristig mehr auf die Frage, was macht die Persönlichkeit eines Therapeuten oder einer Therapeutin aus, die eben erfolgreiche Therapien machen kann. Und das ist jetzt verfahrensunabhängig. Und ich denke, diese Ergebnisse sozusagen, was braucht es an Persönlichkeit, nämlich jemand, der in der Lage ist, sich auf jemand anderen inhaltlich einzustellen oder einzulassen, zu verstehen, empathisch zu sein, das wird natürlich in besonderem Maße Thema in dieser Ausbildung, weil wir immer wieder im Grunde diese sechs notwendigen Rechenbedingungen auf verschiedene Situationen anwenden und immer wieder gucken, wie ist es grundlegend einzuordnen. Und es ist natürlich ganz viel mit Fallbeispielen und Erfahrung und Rollenspielen. Das Wichtige bei den Rollenspielen ist, ich sage immer, es sind keine Rollenspiele, sondern Übungsgespräche. Also ich versuche immer wieder, dass die Studierenden bereit sind, tatsächlich sich mit eigenen Themen einzulassen, weil ich kann nur, wenn ich es selber erfahre, ein Stück weit mehr verstehen, worum es geht. Es ist ganz klar, ne? Also es ist sehr schwer, nicht wertend zu sein. Wir werden alle, wir sind so groß geworden und es ist auch in dem Sinne einfach kein, es ist nicht das Normale, ne? Es ist nicht, dass wir sonst umgehen miteinander. Und das sozusagen wirklich zu verinnerlichen und für sich auch zu entwickeln, denke ich, darum geht's.
Und wenn Sie jetzt noch mal ein Plädoyer halten könnten für die Gesprächspsychotherapie, um Studierende für die Ausbildung zu begeistern, was würden Sie den Studierenden dann mitgeben?
Also ich möchte, glaube ich, sagen, ich merke einfach jetzt, dass ich sehr gerne arbeite. Es geht mir sehr gut im Kontakt mit den Patienten. Es gibt natürlich auch schwierige Kontakte, aber ich merke dann, dass es sinnvoll ist, sich darin zu klären. Ich verstehe auch immer mehr über mich und ich fühle mich einfach sehr wohl mit der Arbeit. Und insofern denke ich, ich glaube, ganz entscheidend ist diese Frage, was passt zu mir, was kann ich mir langfristig gut vorstellen. Und auch, also dieses, was Sie jetzt hier machen mit mir, nämlich einfach sich klarzumachen, es gibt ein breites Angebot, und das ist mehr als das, was im Moment leider in Deutschland üblich ist, es einfach sich anzugucken. Und was entspricht mir? Womit fühle ich mich gut? Auch was meine ich auch gut umsetzen zu können? Aber vor allen Dingen auch, wie möchte ich als Mensch selber behandelt werden? Das sind für mich die Kriterien oder das ist das. Also es ist eine Aussage von mir, macht es heute Spaß, mir geht es gut damit, ich fühle mich an der Stelle sehr wohl. Ja, aber ich kann auch verstehen, dass im Moment es sehr schwer wäre, sich für Gesprächspsychotherapie zu entscheiden. Es gibt es ja eh nur als Weiterbildung im Moment im Angebot. Wir kämpfen weiterhin. Jetzt komme ich doch mit meiner Berufspolitik her. Aber am Anfang gesagt, das wollte ich gar nicht. Wir kämpfen im Moment sehr oder wir haben einen erneuten Antrag gestellt beim Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie. Wir möchten die wissenschaftliche Anerkennung rehabilitieren. Wir möchten wieder für die vertiefte Ausbildung empfohlen werden. Wir wollen auch damit eine Gebietsweiterbildung hoffentlich werden. Und wir heißen inzwischen in Deutschland nicht mehr, das ist einfach ein ungewöhnlicher Begriff, nur in Deutschland heißt es Gesprächspsychotherapie, in Österreich und der Schweiz heißt es personenzentriert. Und wir sind ja auch in der Weiterentwicklung und es gibt Varianten, die auch dazugehören und wir heißen im Moment personenzentriert experientiell und wir passen uns da einfach nur dem Englischen an, das heißt es ist schon lange person-centered experiential. Und ich glaube, es macht auch nochmal deutlich, es ist oft sehr viel weiter, als es sich vielleicht bei der ersten Vorstellung anfühlt.
Über diesen Punkt hatten wir auch in einem Seminar mal gesprochen, dass Gesprächspsychotherapie eigentlich gar nicht der richtige Begriff ist, weil in allen Psychotherapien Gespräche die Grundlage sind und das eigentlich gar nicht beschreibt, worum es bei der Gesprächspsychotherapie geht.
Genau, da werden wir uns selber nicht gerecht. Das ist ein Professor gewesen, Rainer Tausch, der war ein halbes Jahr in Amerika bei Rogers und der hat diesen Begriff sehr geprägt. Der wollte damals deutlich machen, in der Situation, wo es sehr um den Fokus ging, der Arzt in der Visite mit weißem Kittel, der abgegrenzt ist, im Gegensatz dazu sprechen wir mit unseren Patienten. So, das war damals eine andere Situation und dieser Name hat sich einfach sehr hartnäckig gehalten.
Können Sie noch mal kurz für die HörerInnen erklären, was die Gebietsweiterbildung ist, die Sie erwähnt haben?
Also ich verstehe die Reform der Ausbildung so, dass Sie doch, wenn Sie den Master in Psychotherapie machen, eine Approbation dann bekommen und es dann aber darum geht, eine Fachkunde zu erlangen in einem der Verfahren und das erst nach einer ziemlich umfassenden Weiterbildung schon approbiert, Sie dann voll ausgebildet sind. Und die Unterscheidung zwischen den Gebieten und den Bereichen ist so, die Gebiete sind, glaube ich, zum einen die Unterscheidung, werde ich Erwachsenenpsychotherapeut oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut, aber auch die Richtlinienverfahren, die sogenannten, sind im Moment nur die angeboten sind in der Gebietsweiterbildung. Also das ist entweder tiefenpsychologisch fundiert, analytische Psychotherapie, Verhaltenstherapie und jetzt auch die Systemiker. Und uns, und das auch nicht in allen Länderkammern leider, würden Sie im Moment nur in der Bereichsweiterbildung finden. Also und eine Bereichsweiterbildung ist quasi eine auf einem Erstverfahren aufbauende Zusatzqualifikation, die ich mich dann entscheiden kann und die im besten Fall vielleicht auch parallel stattfinden kann. Da war in dem Entwicklungsprozess viel die Rede von, dass man eventuell eben noch ein zweites Verfahren zeitgleich lernen kann durch eine Bereichsweiterbildung. Aber das ist der jetzige Stand. Aber ich hoffe sehr, dass wenn das Masterstudium abgeschlossen ist, in ein paar Jahren die Situation sich verändert hat und wir mehr dabei sein werden.
Okay, mich würde dann noch interessieren, ob sich Ihre Sicht auf die Gesprächspsychotherapie geändert hat, seit Sie als Therapeutin praktisch arbeiten. Also ob zum Beispiel irgendwelche Theorien aus dem Studium oder aus der Ausbildung sich dann doch nicht so in der Praxis bewahrheitet haben oder ob irgendwas anderes auf einmal viel relevanter geworden ist, seit Sie praktizieren.
Ich glaube eher, dass sich viel verändert hat in mir während der Psychotherapieausbildung. Also, dass ich selber am Anfang mehr von diesen drei Bedingungen ausgegangen bin, der Bedeutung von Empathie, Kongruenz und bedingungsfreier positiver Beachtung und dass ich diese Einbettung in den therapeutischen Prozess ganz anders verstanden habe und dass es eben ganz wichtig war, während der Ausbildung auch schon in ambulanten Behandlungsfällen zu erleben, dass auch schwer depressive Patienten das Beziehungsangebot annehmen können und dass es vielleicht ein langsamerer Prozess ist, aber dass es auf jeden Fall auch dort deutlich war, es gibt also dieses Vertrauen in die Aktualisierungstendenz zu entwickeln, das war für mich ein großer Lernprozess. Also und auch mich davon zu trennen und zu lösen, dass ich sowas wie einen Werkzeugkasten gerne hätte oder ein manualisiertes Vorgehen, das weiß ich nicht, ob ich das gerne hätte, aber zumindest, also es gibt natürlich Sicherheit am Anfang, wenn ich noch nicht weiß, wie es sein wird für mich in der Arbeit mit dem Patienten. Und deswegen sage ich, jetzt geht es mir richtig gut, jetzt bin ich wirklich zufrieden. Das schon länger. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, diese Aussage nochmal. Wir bringen sehr viel in der Persönlichkeit schon mit, wenn wir das Studium beginnen, weil wir schon die Personen geworden sind, die wir sind. Ne? Also es geht schon sehr um die Frage, kann ich mich einlassen auf andere und bin ich mir der Bedeutung zum Beispiel von Bewertung meines eigenen Verhaltens und dessen von anderen auch bewusst. Also wir leben in einer Leistungsgesellschaft und es ist sehr üblich, stolz zu sein und es ist sehr üblich zu erwarten, wenn ich etwas gebracht habe, dann bin ich eine liebenswerte Person oder dann bin ich gut. Und das entspricht einfach nicht dem Menschenbild, was ich haben wollte und auch habe. Zunehmend mehr habe. So, also mehr mit Sicherheit vertrete.
Ich würde Ihnen gerne zum Abschluss noch eine Frage stellen, wo ich mir zwar schon ungefähr vorstellen kann, wie Ihre Antwort lautet, aber ich stelle sie trotzdem. Gibt es eine Sache, die Sie Ihren Patientinnen immer versuchen mitzugeben, also etwas, das Ihnen in der Arbeit mit Menschen besonders wichtig ist?
Also, wenn die Patienten sich besser anfangen zu verstehen, dann sprechen sie darüber, auch darüber, dass sie verwundert sind darüber oder dass sie sich freuen. Und ich denke, es wird immer irgendwann Thema, dass Psychotherapie ein Ausdifferenzierungsprozess für mich bedeutet. Also, dass ich von etwas weniger, also ich am Anfang eher starre Vorstellungen habe und dass es auf einem Prozesskontinuum, was es auch gibt, gut beobachtbar ist, dass es alles etwas freier wird. Also wir Menschen uns mehr dem zuwenden können, was wir erleben und auch wir eben weniger rigide und starr sind.
Okay, vielen Dank für das Gespräch und dass Sie sich mit mir getroffen haben, Frau Lammers.
Ich danke Ihnen, Frau Meier. Vielen Dank für Ihr Interesse und alles Gute für Sie und auch für alle anderen, die zuhören.
Mentisalis. Gemeinsam psychisch gesund.